7. Mai 1968, Dienstag. Was also hat Alexander Dubček mitgebracht vom Zentralen Besetzungsbüro in Moskau? Verständnis für die Einführung der Demokratie in seinem Lande, volle Beachtung der wechselseitigen Rechte und fast schon den harten Kredit aus der führenden Kasse. Er sei glücklich gewesen, den sowjetischen Genossen seinen Sozialismus erklären zu können. Und die Stadt Köln bekommt das Bild von Kranach zurück, das sie der Tochter Hermann Görings zur Taufe schenken musste im Jahre 1938. Edda G. wünschte es schon nicht mehr für den eigenen Besitz. Sie hätte es dem Freistaat Bayern gestiftet, aber nun will auch Bayern seine Ansprüche aufgeben. In den Augen von Jericho geschah es Papenbock fast billig, dass die Sowjets ihn abholten. Nicht rechtsbar, jedoch billig nach allem, was Albert an Görings Luftwaffe verdient hatte. Nun sollte der ehemalige Wirtschaftskönig also Steuern nachzahlen. So sah es aus. Mit einem Zweitonner waren die Sieger eines Sonntagabends Mitte Juli aufgefahren an der Marktecke. K.A. Ponti ließ sich nicht blicken, so ließ er sich an wie eine Amtshandlung seiner Vorgesetzten. Zu dritt schritten sie ins Haus, alle Offiziere zwar nicht mit gezogenen Waffen, aber doch wie ein Verhaftungskommando. Wenn sie sich eine halbe Stunde innen aufhielten, so wollten sie gewiss Alberts Comptoir durchsuchen nach seinen irdischen Gewinnen und ihr stilles Vorgehen dabei machte den Überfall nur gefährlicher. Auch die Erinnerung, dass Albert ja nicht der Einzige war, dem die Sowjets seine Freundschaft mit Görings Luftwaffe übel nehmen konnten. Eine einzige schickte nach Krespal, Bergi Quade, aber ihr Otto war viel eher zurück in der Stadtstraße als der Bürgermeister, der so langsam gegangen kam, als könne er bei solcher Verwandtschaft erst recht nicht helfen. Da wurde Papenbock schon aus seinem Haus geführt, in einem Arbeitshemd und abgewetzten Alltagshosen. Krumm hielt er sich, den Blick gegen den Boden, die Arme hingen ihm leer. Das wurde oftmals erzählt, wie der Alte über die Klappe aufzusteigen versuchte, abrutschte, abermals einen lahmen Fuß ansetzte, wieder nach unten schrammte, diesmal hart gegen das Schienbein und wie die Offiziere ihm dabei zugesehen hatten, als sei er ein krankes Tier, dem zu helfen nicht lohnt. Dann kam Luise aus dem Haus gelaufen, heulend mit einer fetten Reisetasche im wilden Schwung, als wolle sie sich oder einen der Abholer verletzen. Endlich gab einer der Offiziere Papenbock einen sanften Schubs, nicht eben, als wolle er ihn beschädigen. Albert stolperte haltlos auf die Ladefläche, die Offiziere stiegen hinterher und riegelten die Klappe zu. Der Wagen wendete und fuhr richtig zurück nach Süden, vielleicht in das Schweriner Hauptquartier, womöglich noch zu einem größeren Gefängnis. Zwar hatten sie Luise die Tasche abgenommen, aber nicht ihren Mann wurde die ausgehändigt, sondern dem Chauffeur. Und mochte Albert noch ein wenig leben sollen, unter Aufsicht, nach seinem Zurückkommen sah es nicht aus. Viel Zuschauer hatten da nicht gestanden, deswegen gerieten die Erzählungen nicht unvollständig. Sie hatten einen gehörigen Abstand gehalten, damit sie nicht aus Versehen mit Albert verreisten. Es wollte doch jeder einen Schauder gespürt haben, als die immer noch massige Luise zweimal an der klemmenden Tür riss mit beiden Händen, offenbar geschwächt vom Wein, bis sie im Rahmen hatte und von innen abschloss. So wurde den Zeugen das fällige Beileidssagen erspart. Nur waren sie im Zurücktreten und Umwenden dicht an Krespal geraten, den sie den Russenknecht nannten und den Volksverräter. So nah ans Gesicht mochte ihm keiner sagen, dass er nun auch noch seinen Schwiegervater nicht gerettet hatte, und sie fühlten sich verhakt in seinem stillen, auffordernden Blick. Krespal hatte seinen Spaß gehabt an der Flucht der Sowjets vor Luises tränenreichen Auftritt und so hielt er fast mit Behagen den Kopf schräg gegen den abendlichen Himmel und suchte nach der Zeit. »Tisnegen«, sagte er, auf die Nähe der Ausgangssperre verwies er sie, der Sowjetsklave, statt unter dem Unglück der Familie zu wanken, und sie ließen ihn alleine die Stadtstraße hinuntergehen. Er hatte ja nicht einmal eine Auskunft gegeben. 9 Uhr war es allerdings. Unverhofft war die Zeit auch zu riechen, süß, nicht nahrhaft, leicht fettig vom Duft der Lindenblüte. Denkt man sich Jericho als den Mittelpunkt einer Uhr, wohin das Hydrographische Institut auf den Karten der Lübecker Bucht die Windrose setzt, so wäre das Dorf und Seebad Rande ungefähr an der Stelle von 1 Uhr. Von Jericho aus nach 8 Uhr gedacht, aber weit über den Rand des Ziffernblattes hinaus lag das Gut Altemwies, im Südwesten noch von Gnetz, im Fürstentum Ratzeburg von ehemals, weit genug entfernt von Jericho. Wer sein Telefon versteckt hatte, statt es abzugeben, kam damit doch nicht an eine andere Sprechstelle. Die Post hatte noch nichts auszutragen, die Reisesperren taten das Übrige und so galt Albert Papenbock noch lange als verschollen. Erst Ende 1945 sprach sich in Jericho umher, dass auf Altemwies in der Ferne einer den Verwalter für das Sowjetgut machte. Der hieß Papenbock. Wenn den Berichten zu glauben war, so betrug er sich nicht wie ein Greis von 77 Jahren. Er fuhrwerkte mit den Landarbeitern wie ein Inspektor aus den alten Zeiten. Er führte auch mit seinen sowjetischen Vorgesetzten eine Sprache, als hätte er keinen Dreck von den Nazis am Stecken. Schüchtern war das nicht. Und wenn dir einer beschrieben wird, bloß mit Worten, erkennst du ihn gleich? Angeblich war der aus der Gegend der Müritz zugewandert, vielleicht nicht der Papenbock von Jericho. Krespal konnte man nicht fragen, Papenbocks Frau stellte sich unwissend, am Ende war er ihn ja nicht. Wenn die sowjetische Spionageabwehr auf Besuch kam in Jericho, so bekamen die Dolmetscher fast immer die glaubwürdig entsetzte Antwort, den habt ihr doch längst gekascht, schreibt ihr nicht mal auf, wen ihr so hochnehmt? Jakob ging Anfang August eine unmäßige Schleife von Lübeck über Altemwies nach Jericho, dann konnte er Gesine etwas von ihrem Großvater erzählen. Sie würde ihn nicht leicht erkennen. Er trug nun die ganze Woche lang ein zusammengestoppeltes Zeug mit Rissen im Hemd oder scheckigen Flicken auf den Hosen. Auf dem Kopf hatte er einen Hut aus schwarzem Stroh, den nahm er nicht ab, sodass seine Glatze nicht bekannt war. Die Kommandanten von Alt-Demwis, genannt die Zwillinge, hatten seinen Namen nicht verstanden und nannten ihn den Popen. Er wehrte sich nicht. Im Dorf hieß er der Pastor, weil er so milde sprechen konnte bei der Arbeitsausgabe am Morgen und so wild toben am Abend, wenn das Pensum nicht erreicht war. Das Gut war Jakob vorgekommen, als fast nach dem Muster geführt. Die hatten ihr Korn von den Feldern und fingen schon an zu schälen. Die Landarbeiter achteten den P dafür. Sie waren unter ihm versorgt mit Deputat und Wohnrechten wie unter der geflüchteten Herrschaft. Sie wünschten ihn kräftig auf ihrer Seite. Er ging jeden Streit mit den Zwillingen aus dem Wege, wie nur je ein Angestellter. Nachts gingen die sowjetischen Mannschaften spazieren in den Gesindekarten und leuchteten die Betten nach großjährigen Mädchen ab und fanden dann nur die kleinen Kinder. Man konnte es diesem Inspektor vorstellen, er schickte einen doch zu den Kommandanten. Den beiden jungen Kerlen, die ohne einander nicht zu finden waren und gemeinsam lachten über die nächtliche Störung. Die Armisten waren einmal empfindsam geworden beim Anblick vieler schlafender Kinder dicht an dicht. Lange hatten sie davor gestanden und sie angeleuchtet, immer wieder verwundert über die Kinderchen. Wie die Erbsen liegen sie da, wie die kleinen Erbsen in der Schote schlafen sie. Dieser Familie wurde ein Zimmer im Gutshaus angeboten, weil die Zwillinge Platzmangel verstehen wollten und nicht, was jener Pastor ihnen besser hätte sagen können. Für die Tageszeit hatte der Pope sich von den Zwillingen eine Gutspolizei aus Rotarmisten aufstellen lassen, eben damit er die Arbeit zurande bekam. Nachts schloss der sich ein und hörte das wildeste Klopfen nicht. Die Sowjets hatten ihn in den Karten des Vorschnitters getan, in den vollständigen Haushalt des ehemaligen Ortsgruppenführers, der sich mit Frau und Kindern erhängt hatte. Der Pope hatte den Vorteil oder die Ehre nicht haben wollen und sich zwei Flüchtlingsfamilien in die engen Kammern geholt. Als wolle er nachts nicht allein sein. Jakob hatte den Alten nur von fern gesehen, er war ihm fahrig vorgekommen. Und Jakob mochte ihn nicht mit Besuch aus Jericho erschrecken. Überdies hatte Kresball ihm keine Nachricht für den Alten mitgegeben. Papenbock hatte sich kaum gesträubt gegen den Handel. Er war sicher, er könne jedem sowjetischen Gericht erklären, was er in den letzten 12 Jahren getan hatte, selbst einem militärischen. Nur hatte er auf Kresball lieber gehört als auf die eigenen Söhne, schon seit 1935. Das hatte seit Lisbeths Tod zugenommen und war fast gehorsam geworden, als ihm im Juni 1945 auffiel, dass er sich nicht mehr aus eigenen entschließen konnte, nicht zum Eingraben in Jericho, nicht zur Flucht über die Demarkationslinie zu den Briten. Luise hatte das Haus halten wollen, wenn schon nicht das Geschäft, womöglich noch die Bäckerei. Papenbrock war nicht aus solcher Einsicht geblieben, nicht einmal ihr zuliebe, nur weil ihm das Vertrauen fehlte, seine Luise mit Gewalt wegzubringen. Da kam Kresball und kündigte an, dass die Sowjets suchen würden nach dem Vater von Robert Papenbrock, der in der Ukraine für die Hinrichtung von Geisel bekannt geworden war. Also ließ der Alte sich verschicken an einen Ort ganz dicht an der Grenze. Also konnte Karaponti bei der Leitung des Gutes Alt-Demwis gewisse Lieferungen fordern. Er hatte daran eine Aufsichtsperson mit ausgezeichneten landwirtschaftlichen Kenntnissen vermittelt. Dat können wäre, sagte Buhr, und gebe sie in Schwienspeck.